wirklich in der Zeit, in der ich die Bibelschule gemacht habe und machen durfte, ja, ist mir diese Liebe Gottes immer mehr ins Augenmerk gerückt. Im Alten Testament selbst, wo man eigentlich denkt, okay, irgendwie ist da ein Gott, der richtet und der ständig warnt und irgendwie passt es doch alles nicht zusammen. Selbst da habe ich gelernt, Gott für seine Warnungen und für sein Richten zu lieben, weil sie aus Liebe entsteht. Gott ist Liebe. Für die ersten paar Minuten möchte ich darüber reden, wie sehr dich Gott eigentlich liebt, wie sehr Gott Menschen liebt. Und wenn es dir ja einfacher fällt, das Ganze wahrzunehmen, wenn man vielleicht die Augen zumacht und einfach mal ja zuhört, was ich jetzt sage, diese ja Wahrheiten, die ich über Gott aussprechen möchte. Ja, ich möchte einfach, dass ihr die auf euer Herz wirken lasst. Dass es nicht irgendeine Information ist, die hier reingeht und da rausgeht, sondern dass es was ist, das bleibt. Wie schon gesagt, oftmals ist der Weg vom Kopf zum Herzen der weiteste. Ich möchte anfangen in Genesis. Wir wurden im Bild Gottes geschaffen, Mann und Frau zusammen. Und er hat die Welt uns geschenkt. Er hat uns in diese Welt gesetzt und hat gesagt, macht sie euch untertan, bepflanzt sie, vermehrt euch, genießt, was ich hier für euch erschaffen habe. Macht was draus. Und nachdem er uns in die Welt gesetzt hat als Menschen, fand er die Schöpfung sehr gut. Er hätte alles auch langweiliger machen können, einfacher, trister. Und es hätte trotzdem funktioniert. Es hätte alles weniger schön sein können, aber Gott wollte, dass wir, wenn wir die Natur ansehen, ihn sehen, dass wir sehen, da ist jemand und er ist so groß. Wenn wir die Sonnenuntergänge anschauen, wenn wir den Regenbogen anschauen, der ja von Gott sogar als Sinnbild für uns da ist, wir sollen auf die Natur schauen und staunen und ja einfach immer wieder an Gott denken. Da gibt es auch viele, viele Verse in der Bibel, die darauf ansprechen. Vor allem in den Psalmen ist es ganz oft, wo die Psalmisten schreiben, dass sie in die Natur schauen und über die Größe von Gottes staunen. Ja. Selbst als die Menschen den Garten verlassen mussten, was ja eigentlich auch wieder irgendwie so ausschaut, als wäre es sowas wahnsinnig Böses von Gott, selbst da hat Gott sie bekleidet. Er hat sie nicht einfach nur rausgeschickt und gehen lassen und gesagt, okay, ich bin fertig mit ihnen. Nein, auch wenn wir als Menschen den Glauben verlieren, verliert Gott den Glauben nicht an uns. Er lässt uns nicht los. Und durch die ganze Geschichte von Israel, durch unsere ganze Geschichte als Juden, Christen und Menschen, sehen wir immer wieder, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott an uns dranbleibt, wie sehr Gott neidisch für uns ist. Er ist nicht neidisch auf uns, er ist neidisch für uns. Er möchte unsere Aufmerksamkeit. Wir wurden gemacht, weil Gott Gemeinschaft mit uns wollte. Wir sollten seine Menschen sein und er unser Gott. Alles, was er wollte, war unser Gott sein und dass wir seine Menschen wären. Und selbst in unserer Rebellion, wenn wir zum Beispiel Israel anschauen, direkt nachdem Gott sie auf wunderbarste Art und Weise aus Ägypten befreit hat, hat es nicht lang gedauert, bis sie sich ihre ersten Götzen gemacht haben. Hat es nicht lang gedauert, bis sie das erste Mal das Meckern angefangen haben und gesagt haben, oh, wir wollen zu unseren vollen Tellern in Ägypten zurück, uns ist das Manna nicht genug und so weiter. Wir wollen einen Gott, den wir anschauen können. Und selbst da hat Gott ja geduldig mit ihnen umgegangen, ist durch den Weg mit ihnen gegangen, und hat sie geliebt. Moses ist runtergekommen, hat die Gebote zerschmettert und Gott war so gut, dass er uns ein zweites Mal auf diese Steine geschrieben hat. Und Gott war so gut, dass er sie dauerhaft weitergefüttert hat, dauerhaft weiter mit ihnen zusammen war. Und sogar später, als sie dann wirklich eine Nation waren, etabliert in ihrem Land mit Gesetz und allem drum und dran und sie ihren König wollten, weil das die anderen Länder außenrum haben. Das war nichts, was Gott so gewollt hat, dass wir in irgendeinen menschlichen oder dass Israel einen menschlichen König gebraucht hätte, aber er hat es ihnen gegeben. Und dann in der Zeit, in der wirklich alles mehr oder weniger bergabwärts ging, wir schauen uns die Richter an, wir schauen uns Könige an, Israel geht ganz oft von Gott weg, zu Punkten, so weit, das will man sich gar nicht vorstellen. Es ist wirklich teilweise ekelhaft, was da passiert und völlig gegen jegliche Ordnung von Gott. Und Gott war selbst in der Zeit gut genug, um Propheten zu schicken. Propheten, die gewarnt haben und Propheten, die Hoffnung gespendet haben, auch für die Zeit, wo es dann wirklich so weit war, dass sie gesagt haben, okay, das Gericht kommt, ihr müsst das Land verlassen. Selbst dann hat er die Propheten aufs Herz gelegt zu sagen, und wenn ihr in diesen Ländern seid, betet zu mir. Betet für eure Stadt. Schaut, dass es, wenn es der Stadt gut geht, geht es euch gut. Gott hat sich immer wieder angeboten, für sie zu sorgen und hat immer wieder angeboten, ihr Gott zu sein, Beziehung zu haben. Und ich möchte kurz sprechen, warum diese Warnungen von den Propheten auch ein weiterer Liebesbeweis sind. Ich denke, die Eltern unter uns verstehen das am besten. Wenn euer Kind irgendwas macht und immer wieder falsch macht und man warnt, okay, wenn du das und das nochmal machst, dann muss ich die und die Aktion ergreifen. Ihr würdet nicht warnen, wenn ihr nicht wollen würdet, dass diese Aktion nicht eintrifft. Gott hat sie immer wieder dazu gebeten, umzudrehen. Gott hat keinen Gefallen am Gericht. Laut Hesekiel hat Gott keinen Gefallen am Tod von denen, die sich von ihm abwenden. Und das, was ihm gefällt, ist, wenn Leute zu ihm umkehren und leben und Freiheit erfahren von all diesen Zwängen, die in der Welt sind. Sei es Götzendienst. Die Götzen heute schauen vielleicht anders aus als damals. Wir haben nicht mehr Baal, Aschera und Moloch. Aber bei uns kann es vielleicht Geld, Erfolg, Macht, irgendwas sein, was uns in unserem Leben zu Götzen werden kann. Und er war gut genug zu warnen und immer wieder zu sagen, hey, ich möchte euch nicht wehtun, ich möchte nicht, dass ihr sterbt, es ist nicht, was mir gefällt. Er hat ein Vaterherz. Wie ich gerade schon gesagt habe, ihr Eltern versteht es wahrscheinlich am besten. Gott liebt seine Kinder und gibt alles für sie. Und alles, was er möchte, ist einfach nur ihr Vertrauen und Gehorsam. Er liebt es zu verzeihen, er liebt zu lieben, aber er möchte einfach nur unser Herz. Er möchte Beziehung mit uns. Und es gibt noch so viele mehr Stellen, im Alten Testament vor allem auch, die uns auf Gottes Liebe hinweisen, die Gottes Liebe illustrieren. Aber ich möchte zur wichtigsten kommen, das ist Jesus. Die Bibel sagt, durch Jesus ist uns die Liebe Gottes offenbar geworden. Das Evangelium, die guten Nachrichten. Was eine Nachricht. Dann möchte ich weiterlesen in 1. Johannesbrief, und zwar wieder Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Darin steht, darin ist die Liebe Gottes uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat und damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ich möchte durch eine kleine Illustration gehen, die ich gefunden habe in der Zeit. Wir sind ja von Genesis bis Offenbarung quasi chronologisch durch die Bibel gegangen. Und eine Sache, die ich durch die Propheten immer wieder gesehen habe, ich habe auch ein paar Stellen rausgeschrieben, in Jeremia, in Hesekiel, Habakuk, in den Klageliedern sprechen die Leute immer wieder davon, von diesem Kelch, dieser Kelch der Wut Gottes, der an die Nationen ausgereicht wird, und die müssen davon trinken. Sie müssen sich von dieser Wut über sich ergehen lassen, in sich aufnehmen. Das waren Blutbäder. Die Nationen sind ausgerottet worden, Nationen, die es heute gar nicht mehr gibt. Und diesen Kelch, der an diese verschiedenen Nationen gegeben wurde, dieses Sinnbild, greift Jesus wieder auf, als er im Garten Gethsemane zu Gott betet. Und ich muss ich kurz vorlesen. Das ist im Matthäus 26. Da steht, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat diesen Kelch der Wut Gottes für uns ausgetrunken. Gott selber hat sich selbst geopfert, um die Wut auf sich zu nehmen. Das ist unser Gott. Das ist Liebe. Dadurch ist uns seine Liebe offenbar geworden. Er hat keinen Gefallen an dem Gericht. Das Resultat davon, wir sind versöhnt und heilig und unbefleckt durch Jesus vor Gott. Das steht im Kolosserbrief, im Hebräerbrief. Er hat alles für uns, alles, was er ist, Jesus, Gott hat alles, was er ist, für uns gegeben, was wir nicht sind. Und was jetzt? Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, kann unser Leben dann genauso einfach weitergehen? Können wir einfach weitergehen und einfach unser Leben leben und schauen, was so auf uns zukommt? Im ersten Johannesbrief geht's weiter, die Verse direkt danach. Jetzt muss ich ihn erstmal wieder suchen. Jawohl. So, in den Versen 11 und 12 steht, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Nächstenliebe. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Unsere Reaktion auf diese Liebe sollte sein, dass wir andere lieben, dass wir in der Gemeinde lieben. Tatsächlich sind wir als Gemeinde dazu berufen, dass wir einander, dass wir eins werden, so wie der Vater und der Sohn, so dass die Leute außenrum sehen, dass der Vater Jesus gesandt hat und dass er uns liebt. Wir sollen ein Zeugnis durch unsere Gemeinschaft zu der Welt da außen sein. Des Weiteren haben wir, jeder kennt es wahrscheinlich, das Doppelgebot der Liebe. Es ist mehr oder weniger nur Sachen, die wir im Alten Testament schon finden. Ich glaube, das erste Gebot des Doppelgebots, also den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, Verstand und Kraft, ist, glaube ich, aus dem 5. Mose. Und das zweite, den Nächsten lieben wie dich selbst, steht, glaube ich, mehr oder weniger genauso im 3. Mose. Es ist nichts Neues. Aber das sind die Gebote, an die wir uns halten sollen. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und unser Nächster, wenn wir in die Story vom barmherzigen Samariter reinschauen, oder Nächstenliebe, ist ganz interessant. Oder auch wenn wir Jesus anschauen. Wenn wir den barmherzigen Samariter anschauen, dann ist es ein Mann, der aus Samarien kommt, der über so eine Handelsstraße läuft, die von Räubern bewacht wird, wo ständig Leute überfallen werden. Und viele von euch kennen wahrscheinlich die Beziehung, die Samarien und die anderen eben zueinander hatten. Samariter standen so auf dem Level von Prostituierten und Feinden von Gott. Und dieser Samariter geht hin zu diesem verwundeten Israeliten, der wahrscheinlich, wenn er aufwacht und wieder gesund ist, ihn nicht anders anschauen würde als vorher. Der ihm wahrscheinlich nichts entgegenbringen würde, nichts zurückgeben würde, weil er ihn verachtet für das, was er ist, woher er kommt. Und dieser Samariter hat alles gegeben, was er dabei hatte. Dieser Wein und das Öl, das war so der traditionelle Erste-Hilfe-Kasten und er hat seinen traditionellen Erste-Hilfe-Kasten für diesen Mann aufgeopfert und hat nicht darauf plädiert, okay, ich laufe jetzt lieber noch die Straße weiter, weil wenn die Räuber auch noch über mich kommen, dann habe ich noch was für mich. Er hat das aufgegeben. Genauso hat er seine Pläne zurückgestellt. Der Samariter war wahrscheinlich ein Handelsmann. Das war eine berühmte Handelsstraße. Der wollte wahrscheinlich Handel betreiben und dann zurück in sein Land gehen. Aber er hat sich die Zeit genommen, den Mann auf seinen Esel zu tun, zu einem Platz zu bringen, ja, an dem für ihn gesorgt werden kann, um dafür zu bezahlen. Und hat danach gesagt, okay, ich muss jetzt gehen und ich komme später wieder. Und wenn es noch irgendwas gibt, dann möchte ich dafür auch bezahlen. Das ist Nächstenliebe. Viele sagen ja auch, oder es gibt wilde Interpretationen über dieses zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass man erst sich selbst lieben müsste und hochpushen müsste, dass man dann seinen Nächsten lieben kann. Darum geht's nicht. Wenn wir in die Psychologie zum Beispiel schauen und uns das Gegenteil anschauen, Selbsthass, dann geht's darum, dass sich Menschen wehtun, nicht ernähren und lauter so Zeug, praktisch versagen. Und Nächstenliebe ist das Gegenteil davon. Wenn wir Hunger haben, ernähren wir uns. Genauso sollten wir es mit Leuten machen, die hungern. Wenn wir schlafen wollen, gehen wir in unser Bett und wenn wir es jemanden sehen, der kein Bett hat, warum rufen wir nicht zu uns? Warum gebieten wir nicht Platz? Das ist Nächstenliebe. Ein anderer Teil der Nächstenliebe ist natürlich, jetzt da wir die Nachricht von Jesus haben, das Evangelium, da uns die Liebe von Gott offenbar geworden ist. Wir haben das Mittel, den Weg gezeigt bekommen, durch den wir Menschen für die Ewigkeit retten können. Es geht nicht nur um Hilfe hier und Leute hier am Leben halten, nein, wir haben die Nachricht, die Menschen für die Ewigkeit retten kann. Und das ist ein zweiter Punkt der Nächstenliebe. wir müssen rausgehen, wir müssen das bekannt machen. Und es fängt, wie schon gesagt, damit an, wie wir untereinander miteinander umgehen. Wir sollen mit unserem Umgang ein Zeugnis zu den anderen sein. Die ganze Welt sehnt sich danach nach Einheit, nach Akzeptanz, Toleranz und all die ganzen Wörter, die sie dafür brauchen. Wir sollen das sein. Wir sollen ihnen zeigen, was Nächstenliebe ist, was Einheit ist. Wir sollen eins werden wie Vater und Sohn. Und ich möchte noch kurz drüber reden, was bedeutet es, Gott zu lieben? In Johannes 14, im Evangelium diesmal, Verse 15 und 21 habe ich mir da rausgenommen, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und später, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das heißt, wir sollen Gottes Gebote befolgen. Nächstenliebe, Gott lieben. Das heißt, okay, wie können wir Gott jetzt praktisch in unserem Alltag lieben? Wir sollen seinem Wort folgen. Die Gemeinde geht immer mehr davon weg, die Bibel anzuschauen überhaupt. Ich habe eine Statistik gesehen, die ist zwar aus den USA, aber ich glaube, das spiegelt relativ gut wider, was in der Kirche weltweit abgeht. Nur 10% aller Christen haben überhaupt die Bibel einmal gelesen. Und es ist schockierend, weil wenn man bedenkt, dass man die Bibel laut vorlesen könnte, innerhalb von unter 100 Stunden, leise wahrscheinlich in ungefähr 80 oder 85, dann ist das für mich schockierend. Das sind Leute, die sind seit Jahren dabei und haben nicht mal diese 100 Stunden mit Gott zusammen verbracht. Wir sollen seinem Wort folgen und sein Wort kennenlernen, ihn kennenlernen und ihn loben dafür, für das, was er für uns gemacht hat. Im Psalm 63, Vers 3, ich glaube, es schreibt David, schreibt er, seine Liebe ist besser als Leben, deshalb lobe ihn. Er liebt uns so sehr und wenn wir in seiner Liebe sind, ist es besser als zu leben. Ja, und wie schon gesagt, Zeit mit ihm verbringen, beten, lesen, ihn kennenlernen. Und vor allem in dieser Zeit, in der ihr lest, versucht die Zeit wirklich zwischen euch und Gott zu lassen. Versucht wirklich einfach die Bibel zu lesen, nicht irgendwelche Kommentare oder irgend sowas. Das ist nicht schlecht und es ist sogar gut, Kommentare zu lesen, Predigten zu hören und so weiter. Aber im Endeffekt sind es Gedanken, die von anderen Menschen geformt worden sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Gott selbst entdecken, weil wie kann man ja jemanden anfangen zu lieben, wenn man nur davon von anderen gehört hat? Ich würde ja niemals mit einer Frau eine Frau zu lieben anfangen, nur weil mir die Freunde von ihr erzählen, wie sie in manchen Situationen reagieren würde oder wie sie so drauf ist. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen, innig, zu zweit. Und das Ganze geht nur durch Christus. Wie schon gesagt, wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist uns durch Christus offenbar geworden. Ohne ihn geht's nicht. Und wenn er nicht der Fokus ist, dann ist es auch nichts wert. Wenn wir die Liebe nicht haben, ist alles sinnlos. Es ist ein Prozess von Partnerschaft. Auch mit dem Heiligen Geist, sagt Jesus, der uns gegeben wurde, der uns an das Wort erinnert, der uns erklärt, der uns, ja, durch eine seiner Früchte ist Liebe, der uns dieses Geschenk gibt. Und ich glaube, soweit möchte ich jetzt halt erstmal gehen. Ich rede danach kurz noch drüber, während ich dann über meinen nächsten Einsatz rede. Aber ich möchte noch kurz mit euch beten. Herr, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln können, trotzdem, dass ja so viel gerade abgeht. Herr, ich danke dir, dass wir so sehr von dir geliebt sind, dass wir deine Liebe erkennen dürfen und dass du Zeit mit uns verbringen möchtest, dass du Beziehung möchtest, Liebesbeziehung. Herr, ich bitte dich, dass du uns alle darin wachsen lässt, aufwachsen lässt und dass wir lernen, daraus zu handeln, dass wir lernen, wie du liebst, dass wir versuchen, dich darin zu imitieren. Ja, Herr, ich bitte dich, schenk uns diese Liebe, es ist ein Geschenk und offenbar uns deine Liebe zu uns. Lass uns damit, ja, nicht im Dunkeln tappen, sondern schenk uns wirklich einen Hunger, in dein Wort zu gehen und zu schauen, wie sehr du uns liebst. Und schenk uns Liebe für dich, dass wir dich nicht in einem falschen Bild anschauen und deswegen durch irgendwelche Schwierigkeiten gehen müssen, trockene Saisons und so weiter, Herr. Lass uns deine Liebe bewusst sein. Schenk uns Hunger nach dir. Lass uns darin wachsen, ja. Amen.
Gott ist Liebe. Er will uns lieben. Und wenn wir diese Liebe erfahren haben, dann soll sie praktisch werden und dann sollen wir diese Liebe auch weitergeben. Und ja, das hat sich der Nils zum Ziel gemacht und bricht demnächst wieder auf. Und wohin und warum, das wird er euch jetzt noch erzählen.
Ja, ich war jetzt lange Zeit hier. Viele waren auf der Reise irgendwie ein bisschen mit dabei, im Newsletter und so weiter. Ich habe immer darüber berichtet, dass ich versuche, wieder zurück nach Hawaii zu kommen, mein Visum zu bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt steht hier oben San Diego Baja. Es geht nicht zurück nach Hawaii, es geht nach Mexiko. Es ist was Interessantes und es ist irgendwie ganz spontan dazu gekommen. Ich möchte kurz drüber reden, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Ich wurde ja quasi, das klingt so schrecklich, aber ich wurde abgeschoben als Student aus den USA, weil bei uns nur noch Unterricht online stattfinden durfte und deswegen mussten alle, die eben nur an Online-Unterricht teilnehmen und nicht Bürger der USA sind, nach Hause reisen. Ich habe dann mein Studium hier beendet, das war ungefähr im August, und habe seit August dann wirklich versucht, immer und immer wieder irgendwelche Versuche zu starten, zurück in die USA zu kommen. Ich habe mich verpflichtet, dort mit Jugend mit einer Mission in Hawaii zusammen zu arbeiten. Und irgendwie wurde das nichts. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sagte, okay, Herr, ich muss das jetzt einfach abgeben. Ich habe das nicht in meiner Hand. Ich werde nur frustriert dadurch, dass es irgendwie nicht funktioniert. Ich konzentriere mich jetzt einfach auf das, was ich hier machen kann. Dann habe ich angefangen, hier mit den Teens und den jungen Erwachsenen so ein kleines Seminar zu halten über induktives Bibelstudium. Das, was wir quasi mit der SBS machen. Ich spreche gleich nochmal ein bisschen drüber. Und habe mich einfach in verschiedenen Gemeinden angeboten, mitzuhelfen. Und ja, einfach geschaut, dass ich hier meine Zeit gefüllt bekomme, dass ich irgendwie und noch was anderes machen kann, außer ständig an der Tür zu klopfen, die irgendwie zugesperrt ist. Und der Punkt war ganz wichtig und im Nachhinein denke ich mir, warum bin ich nicht überhaupt früher auf den Punkt gekommen? Als ich das vor Gott gelegt habe und gebetet habe, kam mir eine E-Mail in den Kopf, die ich Monate vorher schon bekommen hatte, wo ich mir aber keine Sekunde dann verschwenden wollte, weil ich mich ja für Hawaii verpflichtet habe. Und da ging es darum, dass in Mexiko Not an Mann ist. In Mexiko soll so eine SBS, School of Biblical Studies, also Schule von Bibelstudien, aufgebaut werden. Aber sie haben nicht genug Mitarbeiter. Damals hat es mich halt großartig interessiert. Dann auf einmal kam es in meinen Kopf, nach 2 Monaten. Ohne, dass ich überhaupt jemals daran gedacht habe. Und an dem Tag habe ich dann wieder das Gebet gesucht und habe Gott gefragt, okay, ist das dran für mich? Hast du was anderes vor? Ist es das, warum ich nicht zurück in die USA kann? Und ich hatte das Gefühl, ich soll meinen Schulleiter anschreiben und schauen, was er denkt. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich mit meinem Schulleiter verknüpft in Hawaii und habe ihm einfach gesagt, was mir gerade so im Kopf umgeht und dass ich ihn in den Gebetsprozess mit einweihen möchte. Und binnen von 15 Minuten kam die Nachricht mit den Kontakten, die ich in Mexiko anschreiben soll. Er hat gesagt, ich soll das auf jeden Fall machen. Das ist was, was ihm voll am Herzen lag. Deswegen hat er uns eben darüber berichtet. Und er würde sich freuen, wenn ich die Erfahrungen auch mitnehmen kann, sowas mit aufzubauen. Genau, und dadurch ist das Ganze entstanden. Es ist dann wirklich über so ein Wochenende von Hin- und Herschreiben mit Mexiko, wo du das Ganze dann festmacht und am 20. November geht's los. Okay, kurz über die SBS, School of Biblical Studies. Was machen wir da? Was ist unser Fokus? Normalerweise kann man ja verschiedene Organisationen in einen von diesen vier Schritten oder in mehreren erklären. Also zu jeder Organisation gehört irgendwo ein Teil der Evangelisation. Neue Leute dazu gewinnen, für den Glauben gewinnen, mit dem Glauben erreichen. Danach aufbauen, im Glauben aufbauen, ausrüsten, ja, bibelfest machen und dann exportieren, wieder rausschicken, so dass ja die Leute, die man dann rausschickt, wieder denselben Prozess anfangen. Evangelisieren, Leute finden, aufbauen, ausrüsten und wieder losschicken. Das ist das System dahinter. Genau, mit Jugend mit einer Mission gibt es verschiedene Schulen, Kurse, die man belegen kann. Und die haben natürlich alle einen anderen Fokus. Die DTS, die ich von 2018 auf 2019 gemacht habe, geht voll darauf, Leute zu trainieren für die Evangelisation, Menschen zu erreichen. Die SBS kümmert sich um die anderen drei Schritte, um das Aufbauen im Glauben, das Ausrüsten, Bibelfest machen und exportieren. Die SBS ist ein Jahr langer Kurs. Man geht in 9 Monaten 5-mal durch die Bibel, studiert sie anhand der induktiven Bibelstudienmethode. Da geht es darum, dass man ja sich sehr mit dem Hintergrund, mit dem historischen Hintergrund der Bücher beschäftigt und dann daraus eben die verschiedenen Verse interpretiert und auslegt und anwendet. Das ist der wichtigste Punkt von der ganzen Methode, die Anwendung. Dass es nicht nur Wissen bleibt, das man anreichert, sondern wirklich im Prozess des Glaubens und des Durcharbeitens mit dem Heiligen Geist und dann wirklich das auch in sein Leben anzuwenden und zu sagen, okay, so und so möchte ich das praktisch umsetzen. Genau. Und dann das letzte Ziel ist natürlich, die Leute wieder rauszuschicken. Ich habe jetzt die Bibelschule fertig gemacht und machen wir jetzt halt zur Aufgabe, die Nächsten auszurüsten. Und das ist die Hoffnung, die wir eben für die anderen Studenten auch haben, dass sie rausgehen und was damit machen. Und das Wichtigste, was mir dabei am wichtigsten ist, mein Herz dahinter, ist eben das, was ich gesagt habe, dass nur 10% aller Christen überhaupt die Bibel mal gelesen haben. Das Bibelstudium so wichtig ist. Normalerweise, früher habe ich da weniger so gedacht, weil ich ja einfach keine Ahnung hatte, wie ich überhaupt an die Bibel rangehen soll. Und ich glaube, es geht vielen jungen Leuten so. Und das hat für mich sehr, sehr viel verändert. Und dann der letzte Punkt. Durch diese Schule, durch diesen Kurs, bekommen wir die Chance, einen Teil der nächsten Generation von Missionaren mit der Bibel zu begeistern, für die Bibel zu begeistern. Und das, ja, und die Hoffnung ist natürlich, wie schon gesagt, dass die diese Hoffnung oder diese Begeisterung weitergeben. Das ist mir so wichtig, weil man jetzt halt an der Statistik oder auch einfach, wenn man die Generation zurzeit anschaut, unsere Generation ist immer mehr dazu offen, ein Risiko einzugehen, rauszugehen, irgendwas zu machen, Weltveränderer und so weiter, aber verlieren immer mehr den Bezug auf die Basis, Gottes Wort, Jesus. Und das ist, warum mir das so am Herzen liegt.